Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ja, yeah, geht's euch gut? Die Antwort muss ja nicht ja sein. Sie kann auch sein, mir geht's nicht gut. Das Wichtige ist nur, dass du damit zu Jesus gehst, oder? Egal, ob es dir gut geht oder nicht, ob du kommst mit Dank und Preis und sagst, Herr, ey, danke für die Season, in der ich gerade bin, oder ob du sagst, oh Gott, ey, da ist gerade so viel im Argen in meinem Leben. Aber solange wir damit zu Jesus gehen, ist doch alles gut. Yes, Church, schön, dass ihr da seid heute Abend zu diesem Gottesdienst. Mein Name ist David, Judith hat es gerade schon gesagt. Und ich will einmal ein paar Leute hervorheben, ihr müsst nicht aufstehen oder euch auch nicht melden oder so, keine Angst. Aber wir waren als Leiter die letzten paar Tage in Mücke in Hessen, am geografischen Mittelpunkt Hessens, mitten im Schnee mit einigen Leitern. Und viele von euren Leitern, sie sind heute Morgen früh aufgestanden, früher zurückgefahren, haben einen Teil dieses Retreats verpasst, um heute hier zu sein und diesen Gottesdienst zu ermöglichen. Und ich will einfach sagen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr es gemacht habt. Ja, ihr dürft gerne klatschen. Ich würde sagen, wir klatschen nochmal richtig, oder? Ich weiß, das ist leicht aufwärmen. Vielen, vielen Dank. Ihr seid der Hammer. Und ihr wisst, ich bin jetzt auch aus Mücke hierher gekommen und es ist immer ein Abenteuer, nach Berlin zu kommen, oder? Ich dachte, ich erzähle heute mal wieder, wie es lief. Wir haben im Zug noch ein paar Briten, am Flughafen haben wir noch ein paar Briten getroffen. Die haben sich schon darüber beschwert und dann nachgefragt, wie ist das denn jetzt mit dem Streusalz in Berlin? Dürfen die das nicht oder wollen die das nicht? Also selbst die Briten haben das mitbekommen. Es ist kalt hier, es ist glatt, aber Streusalz ist irgendwie nicht so das Ding, was gerade hier benutzt wird. Ich weiß auch nicht. Aber sogar sie waren gut drauf. Und so sind wir mit dem Flugzeug geflogen, dann mit dem Zug gefahren und noch mit dem Auto gefahren. Es war ein langes Ding. Wir sind erst zu spät losgeflogen, dann war jetzt im Zug nochmal irgendwie Notfall und so hat sich alles gezogen und es war doch länger als gedacht. Aber wir sind hier und ich freue mich heute Abend, diesen Abend mit euch zu verbringen. Und ich darf euch auch schöne Grüße sagen von meiner Frau, von unseren kleinen beiden Töchtern. Ich sag euch, sie halten uns gut auf Trab. Es ist nicht langweilig mit Kindern, kann ich dir sagen. Aber es ist auch wunderschön. Es ist beides. Und wir sind in einer Predigtserie über Ausstrecken. Letzte Woche hatten wir einen Gastprediger da, aber ansonsten sind wir in der Predigtserie über Ausstrecken. Und ich will heute mit euch über ein Thema sprechen, was vielleicht nicht so ganz oben auf der Agenda ist. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du überlegst, hey, nach was will ich mich denn ausstrecken? Ob es, keine Ahnung, Erfolg ist, ob es Frieden ist, keine Ahnung, Freude. Uns fallen ja viele Dinge ein und die sind auch alle gut. Und ich glaube, das Thema, über das ich heute mit euch sprechen will, ist nicht auf eins. Aber es ist etwas, was Gott in den letzten zwei Wochen so in meinem Herzen bewegt hat und es ist mir irgendwie so wichtig geworden für dieses Jahr, dass ich dachte, komm, ich erzähle euch auch ein bisschen davon und nehme euch ein bisschen mit da hinein. Und das Ganze ist so ein bisschen entstanden, ich weiß nicht, ob du das kennst, du sitzt da in der Predigt oder ein Input, irgendjemand spricht über ein Thema und das Thema ist irgendwie, du hörst zu und so alles, aber dann sagt die Person einen Nebensatz. Das ist gar nicht das Thema gewesen, es war so ganz am Rand, aber das ist irgendwie der Satz, wo du merkst, der Heilige Geist, er spricht gerade in dein Leben hinein und er verändert etwas gerade in diesem Moment. Und so war es bei mir vor einiger Zeit, vor anderthalb Wochen war ich in einem Input von Pastor Francesco. Pastor Francesco ist Equippers Pastor bei Equippers in Rom, er ist ein gesalbter Mann Gottes und es war so ein Leadership-Input. Das heißt, er hat eigentlich zu Leitern gesprochen über so Leadership-Themen und so und ich war aufmerksam dabei. Hab mitgeschrieben und so alles. Aber er hat so einen Nebensatz gesagt, oder er hat die ersten Punkte hatte alle lange ausgeführt und dann hat er die letzten nur noch so rausgehauen, weil er keine Zeit mehr hatte. Und einer dieser Punkte, ich habe direkt gemerkt, der Heilige Geist, er markiert diesen Punkt für mich in meinem Herzen. Und zwar hat er gesagt, und was er gesagt hat, ist: Stolz ist das Ergebnis von vernachlässigtem Gebet und Demut ist das Ergebnis, an den Füßen von Jesus zu sein. Stolz ist das Ergebnis von vernachlässigtem Gebet und Demut ist das Ergebnis, an den Füßen von Jesus zu sein. Und ich will euch gleich noch ein bisschen mehr erzählen, was es da in meinem Herzen bewegt hat. Aber ich habe gemerkt in diesem Moment, okay, egal wie es mir geht, ob gut oder schlecht, das Beste ist, an den Füßen von Jesus zu sein. Und ich habe mich gefragt in dem Moment, okay, wie komme ich da hin? Und der Schlüssel ist Demut. Und das Ding ist, Demut bringt uns in die Gegenwart Gottes, es hält uns aber auch an den Füßen von Jesus. Demut ist so ein krasser Schlüssel, so underrated, und deswegen will ich heute mit euch genau darüber sprechen. Ich möchte mit euch darüber sprechen, ausstrecken nach Demut. Und wisst ihr, Demut ist so ein Ding, Demut können wir nie alleine anschauen. Demut müssen wir immer zusammen anschauen mit Stolz. Francesco hat das ja schon so gut gesagt. Stolz ist das Ergebnis von vernachlässigtem Gebet und Demut ist das Ergebnis von der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und so sind es wie zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite Stolz und auf der einen Seite ist Demut. Aber der Unterschied zwischen den beiden, er könnte nicht signifikanter, er könnte nicht größer sein. Stolz baut Mauern, Demut baut Brücken. Signifikanter Unterschied. Stolz sagt, es geht nur um mich. Demut sagt, hey, es geht um die anderen. Stolz sagt, mehr von mir, und Demut sagt, mehr von Gott. Das ist ein signifikanter Unterschied. Demut bedeutet, dass mehr von Gott durch mich zum Ausdruck kommt in der Welt um mich herum. Das ist Demut. Und so will ich eintauchen mit euch in dieses Thema. Und ich will drei Fragen heute Abend beantworten. Ich hoffe, sie zu beantworten. Das heißt, wenn du Notizen machst, drei Fragen, und dazu habe ich immer ein paar Punkte. Die erste Frage, die ich gleich beantworten will, ist, was ist Demut eigentlich? Ich will noch ein bisschen da ein bisschen tiefer reintauchen. Das zweite ist, wieso sollte ich mich denn überhaupt nach Demut ausstrecken? Was habe ich denn davon, mich nach Demut auszustrecken? Und dann die dritte und entscheidende Frage ist, wie werde ich denn demütig? Das ist ja das, worum es dann schlussendlich geht. Ich will also einsteigen mit, was ist Demut? Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, ist Demut nicht ein Wert, der auf Nummer 1 steht, wo irgendwie so überall vorgelebt wird, wo wir sagen, okay, hey, in der Gesellschaft, da hören wir überall, ey, sei mal mehr demütig. Sondern wir hören eher, schau zuallererst auf dich. Zeig, was du hast, zeig, was du kannst. Verkauf dich möglichst gut oder fake it till you make it. Das sind eher so Sprüche, die wir hören, die uns die Gesellschaft immer wieder sagt, hey, so und so sollte es laufen. Als der christliche Spruch dazu ist vielleicht, ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns, alle vier. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist Stolz. Und Demut wirkt schon da fast wie so ein Karrierekiller. Das ist eigentlich so, wir denken so, es bedeutet irgendwie, ist es eine Schwäche. Es bedeutet, dass wir klein sind, dass wir minderwertig sind. Dass wir uns klein machen. Und deswegen will ich kurz damit aufräumen, was Demut nicht ist. Weil wir brauchen, um zu verstehen, dass wir Demut in unserem Leben brauchen, müssen wir erstmal verstehen, was es ist und vor allen Dingen, was es nicht ist. Weil wir so ein falsches Bild von Demut haben. Weil Demut ist kein Minderwertigkeitskomplex. Okay, es bedeutet nicht, dass du schlecht von dir selbst denkst, dass du klein von dir denkst, dass du dich immer selbst runtermachst, dass du deine Gaben und Begabungen nicht kennst oder nicht wertschätzt, dass du dir nichts zutraust, dass du denkst, ich kann nichts, ich hab nichts. Das ist keine Demut. Demut ist auch keine künstliche Unterwürfigkeit, um irgendwie zu einem Ziel zu kommen. Auch das ist Demut nicht. Demut ist auch kein Gefühl. Es ist nichts, was wir einfach machen, und es ist eben das Gegenteil von Stolz. Stolz ist ein selbstbezogenes, nach Anerkennung suchendes, sich selbst dem Ruhm zuschreibendes und letztlich sich selbst anbetendes Leben. Was ist also Demut, wenn es das alles nicht ist? Und ich habe diesen Satz von C.S. Lewis gelesen. C.S. Lewis kennst du vielleicht, der ist ein englischer Theologe, Wissenschaftler, Autor, alles Mögliche gewesen, Ethiker. Und er schreibt, echte Demut bedeutet nicht, dass wir weniger von uns denken, sondern dass wir weniger an uns denken. Das ist echte Demut. Und eine andere Definition, die ich gelesen habe, Demut ist eine freiwillige Haltung, sich in Abhängigkeit von Gott zu erkennen. Es bedeutet, in Abhängigkeit von Gott zu sein, aber nicht nur in der Abhängigkeit zu sein, sondern sich selbst darin zu erkennen und sich darin anzunehmen, seine Talente und seine Gaben und zu verstehen, die Talente und Gaben, die sind ja gar nicht für mich, sondern sie sind für andere und dass ich ein Segen bin für andere. Demut ist eine Haltung in unserem Herzen. Es ist ein Schlüssel, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Demut weiß, ich bin wertvoll, weil ich weiß, wessen ich bin. Pastor Thora hat da mal eine krasse Predigt drüber gemacht, über wir sind Gottes Genitiv. Genitiv ist die Frage nach wessen. Demut weiß, wer wir sind, weil sie weiß, wessen sie ist. Demut weiß, ich bin wertvoll, nicht weil ich so toll bin, sondern weil ich weiß, wessen ich bin. Ich bin Gottes. Gleichzeitig aber auch versteht, ich bin begrenzt. Ich selbst bin nicht Gott. Ich bin nur Gottes, aber nicht Gott selbst. Demut versteht, dass ohne Gottes Kraft, ohne seinen Heiligen Geist nichts möglich ist, aber dass es trotzdem auch uns darin braucht. Goliath ist nicht einfach von selbst tot umgefallen, falls du die Geschichte kennst, sondern es brauchte einen jungen Mann, der 5 Steine aufsammelte und sich dahingestellt hat und gesagt hat, du Goliath, so nicht, jetzt ist Schluss, und der ihn umgebracht hat. Das Rote Meer ist nicht einfach geteilt worden, sodass die Israeliten einfach durchlaufen konnten, sondern es brauchte einen Mann namens Mose, der seinen Stab erhoben hat und der das Rote Meer geteilt hat. Demut versteht, ohne Gott ist alles nichts, aber trotzdem möchte Gott partnern mit dir und mit mir. Das ist Demut. Und ich habe ein paar Punkte, 7 Punkte zu der zweiten Frage. Wieso sollte ich mich nach Demut ausstrecken? Keine Angst, die Punkte sind nicht so mega lang, aber ich dachte, 7 ist eine heilige Zahl und so, deswegen habe ich extra noch einen 7. Punkt gesucht. Deswegen, wieso sollte ich mich nach Demut ausstrecken? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, frag ihn, wieso solltest du dich nach Demut ausstrecken? Ja, Joachim, du hast ein Problem. Wieso sollten wir uns nach Demut ausstrecken? Vielleicht fängst du auch an, selber mitzudenken. Mein erster Punkt ist, Demut ist Gott wichtig. Und deswegen sollten wir uns danach ausstrecken. In Sprüche 3, Vers 34 steht, den Spöttern gegenüber spottet er, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich glaube, wir wollen alle Gnade in unserem Leben, oder? In Zephania 2, Vers 3, und ich habe einfach ein paar Bibelverse, da steht, sucht den Herrn, alle ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt. Sucht Gerechtigkeit und sucht Demut. Gott sagt, sucht Demut. In 4. Mose 12, Vers 3 steht, der Mann Mose war aber sehr demütig. In anderen Übersetzungen steht, er war der demütigste Mann auf der Erde. Mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Und ich finde es so cool, was in Vers 4 steht. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. In einem Vers wird erwähnt, dass Mose demütig war und im nächsten tritt er ein in die Gegenwart Gottes. Ich glaube, es ist kein Zufall, sondern ich glaube, Gott ist Demut wirklich, wirklich wichtig. Und ein letzter Bibelvers dazu noch, der steht in Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit Gott. Und ich habe mich gefragt, wieso steht da nicht einfach nur und wandeln mit Gott? Wieso steht da demütig wandeln mit Gott? Weil ich glaube, stolz können wir nicht mit Gott wandeln. In Gottes Gegenwart können wir nicht stolz sein, sondern wir können nur demütig in seine Gegenwart kommen. Deswegen, wieso sollten wir uns nach Demut ausstrecken? Weil Demut Gott wichtig ist. Und was Gott wichtig ist, sollte auch uns wichtig sein, oder? Der zweite Punkt ist, Demut gibt uns Zugang zu Gnade. Ich habe es schon kurz angerissen, aber hier ist der Bibelvers dazu. Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn Gott uns widersteht. Schlimmer als wenn der Feind uns angreift, ist, wenn Gott uns widersteht. Und Demut ist der Weg für mehr Gnade in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du CU Worship kennst. Ist so eine Band, die haben ein Lied geschrieben, What a God. Und da gibt es eine Zeile, oder gibt es viele Zeilen in dem Lied, aber eine Zeile, die mich irgendwie angesprochen hat die letzten Wochen, da steht, if the highest place I reach is at your feet. Also if, wenn der höchste Ort, den ich erreichen kann, deine Füße sind, dann hab ich alles erreicht. Dann ist alles gut. Wenn das Beste, was ich je gesehen habe, deine Herrlichkeit ist, dann habe ich alles gesehen. Und es hat mich so bewegt, weil in der Bibel ist es, im Reich Gottes ist es andersrum wie in der Welt. Der Weg nach oben, er führt nach unten. Erst an die Füße Jesu. Und eines der schlimmsten Sachen, die ich gemerkt habe, ist, es entfernt zu sein von Gott. Kennst du das Gefühl, weit weg zu sein von Gott? Wenn du schon lange Christ bist, kennst du das Gefühl vielleicht. Ich kenne das in meinem Leben, entfernt zu sein von Gott. Du fühlst Gott nicht mehr, dir fällt es schwer, seine Stimme zu hören. Ich weiß nicht, ob du so eine Season schon mal hattest. Ich gehe mal davon aus. Und ich habe gemerkt, viel schlimmer als Leid, als Krankheit, als Schmerz, als Angriff in meinem Leben, waren die Seasons, wo ich eine Distanz zu Gott gespürt habe, wo ich gemerkt habe, er ist weit weg von mir. Oder viel besser, ich bin weit weg von ihm. Ich weiß nicht, wie du ins Jahr gestartet bist. Ich würde sagen, der Januar war für mich der schrecklichste Monat seit Jahren. Ich habe schon Mitte Januar mir gewünscht, dass Februar ist. Und ich habe den Januar irgendwie, es war echt nicht gut. Viel Krankheit, viel Schmerz kam in mein Leben und das Leben von meiner Familie. Und ich habe gemerkt, wie ich irgendwann da saß und gedacht habe, ey, der Feind, der greift mich an. Er bringt Schmerz, er bringt Krankheit in mein Leben. Und dann saß ich da in diesem Input von Pastor Francesco und der hat diesen Satz gesagt. Und plötzlich habe ich gemerkt, es ist nicht nur, dass der Feind mich angreift, vielleicht ist es das. Aber vielmehr ist es gerade Jesus, der etwas tut in meinem Herzen. Bei all dem Schmerz, bei all dem Leid, bei all der Krankheit, die den Januar so gezeichnet hat, hat er eine Operation an meinem Herzen durchgeführt, den Stolz rauszuschneiden. Ich hatte das Gefühl gehabt, ist mir aufgefallen im Nachgang, ich habe alles im Griff. Ich krieg die Dinge irgendwie gerockt. Ich schaffe das schon. Ich weiß irgendwie, wie es läuft. Und vielleicht kennst du das selbst auch aus deinem Leben, dass du dich mehr auf dich selbst verlässt als auf Jesus. Dass zu Jesus kommen und zu beten nicht deine erste Antwort, sondern dein letzter Ausweg ist, wenn alle anderen Stricke gerissen sind. Das alles ist Stolz. Und ich dachte, ich hätte alles einigermaßen im Griff. Und der Januar hat mir gezeigt, dass es absolut nicht so ist. Und ich habe mich erinnert an Zeiten in meinem Leben, wo die Umstände schlimmer waren und ich mich trotzdem besser gefühlt habe. Wo die Umstände von außen betrachtet wirklich übler waren, aber trotzdem mein Herz mit mehr Glauben gefüllt war. Und ich habe gemerkt, wow, da ist Stolz in mein Leben gekommen und deswegen habe ich mich distanziert gefühlt von Jesus. Und in diesem Moment ist irgendwie was passiert, als ich diese Erkenntnis hatte und ich habe gemerkt, okay, ich muss in die Gegenwart Gottes kommen. Ich muss mich vor ihm demütigen und dann wird er sich mir wieder nahen. Weil in Jakobus 4, Vers 6 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wieso lohnt es sich, sich nach Demut auszustrecken? Weil es der Zugang ist zu Gnade und wir alle brauchen mehr von der Gnade Christi in unserem Leben. Mein dritter Gedanke, wieso es sich lohnt, ist, Demut lässt uns aufblühen. Sprüche 22, Vers 4. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Wer will nicht Reichtum, Ehre und Leben in seinem Leben haben, oder? Das ist fantastisch. Aber was steht im ersten Teil des Satzes? Die Folge der Demut sind diese Dinge. Und ich habe mich gefragt, okay, wieso lässt Demut mein Leben so aufblühen? Und die Antwort ist, weil Demut mein Fleisch tötet. Die Bibel benutzt das Wort Fleisch immer in einem Zusammenhang von, das ist das Gegenteil von dem ist, was der Heilige Geist in uns tut. Es ist quasi unser altes Ich, unsere alten Begierden, die noch nicht von Gott, von Jesus gerettet sind. So. Und wenn wir uns demütigen, dann sagen wir unserem Fleisch, hey, du hast keine Kraft mehr in meinem Leben, sondern Jesus ist in Kontrolle. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe eine Ermutigung für dich. Du hast ein Sixpack. Der kam unerwartet, gell? Jeder von uns hat ein Sixpack. Manche haben es nur versteckt. Ich zum Beispiel. Es ist versteckt, es lagert sich etwas anderes darüber. Aber jeder von uns hat die Veranlagung der Muskeln, ein Sixpack zu haben. Und so ist es mit Demut auch. Du hast die Demut, aber vielleicht liegt was anderes gerade drüber. Vielleicht liegt was anderes drüber, was du jeden Tag töten musst. Begierden, Stolz, Dinge in deinem Leben, die dich davon abhalten, dass dieser Sixpack plötzlich zum Vorschein kommt. Aber wer weiß, dass wenn wir uns gesund ernähren und jeden Tag 50 Sit-Ups machen, eines Tages stehen wir auf, schauen in den Spiegel, zack, Sixpack. Aber das Ding ist, errettet werden wir einmal. Einmal ist eine Entscheidung für Jesus, unser Fleisch zu töten, müssen wir jeden Tag, 50 Mal, 100 Mal die Woche vielleicht. Es ist nicht eine einmalige Sache, uns vor Jesus zu demütigen und in seine Gegenwart zu kommen und zu sagen, Herr, ich hab's doch nicht drauf, ist nicht eine einmalige Sache, sondern es ist ein Sit-up, den wir immer und immer wieder machen. Und irgendwann, zack, sehen wir die Demut, die rauskommt. Demut schafft Kapazität für das Wirken des Heiligen Geistes, weil immer mehr von Gott und immer weniger von mir. Und wenn du mal wirklich in dich hineinschaust, dann merkst du, es ist ganz schön gut, wenn weniger von dir da ist. Wir sehen, wenn wir uns tief in uns reinschauen, ey, wir sind gar nicht so toll, wie wir manchmal denken. Da ist doch viel mehr Crap in unserem Leben, als wir auf den ersten Blick sehen. Das Beste, was uns passieren kann, ist weniger von mir und mehr von Gott. Es ist gut, wenn wir gütiger werden, wenn wir freundlicher werden, wenn wir sanftmütiger werden, wenn wir geduldiger werden. All das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und Demut lässt uns aufblühen. Mein vierter Punkt ist, Demut macht uns standhaft. 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Ihr seht, das Thema Demut ist überall in der Bibel. Ich hab noch nicht lange nicht alle Bibelverse, aber 1. Petrus 5, 6 bis 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ja, ich glaube, da habe ich einen Rechtschreibfehler drin. Denn er ist besorgt für euch. Wieso macht Demut uns standhaft? Demut sagt, ich bin komplett abhängig von Gott und ich werfe alle meine Sorgen auf ihn. Damit geben wir dem Teufel keinen Halt in unserem Leben. Weil Sorgen, wenn wir sie groß werden lassen in unserem Leben, sind eine Angriffsfläche, wo der Feind hineinkommen kann und etwas in unserem Leben zerstören kann. Wenn wir aber unsere Sorgen auf Jesus werfen, dann nehmen wir dem Teufel eine Angriffsfläche weg in unserem Leben und es macht uns standhaft. Es macht uns aber auch standhaft, weil in diesem Vers eine Sache steht, er erhöht uns zur rechten Zeit. Nicht ich erhöhe mich selbst, wenn ich gerade denke, es ist der nächste Schritt dran, sondern er erhöht mich. Und es gibt mir die Freiheit, dass ich nicht um meine Plattform kämpfen muss, die ganze Zeit sie verteidigen muss, weil ich mir denke, ich habe mir das jetzt erarbeitet, dass ich jetzt hier bin. Ich habe mir mein Fundament jetzt aufgebaut und ich muss es die ganze Zeit verteidigen, damit es wieder nicht einstürzt, sondern er hat mich erhöht. Er hat dich erhöht und das gibt dir so eine Standhaftigkeit in deinem Leben. Deswegen ist mein vierter Punkt, Demut macht uns standhaft. Der fünfte Punkt, und ich glaube, er ist für viele heutzutage, ist für viele, inklusive mir, Demut macht dich immun für das, was andere denken. Ich glaube, wir würden so viel entspannter leben und wir wären so viel näher in unserer Berufung, wenn uns einfach egal wäre, was andere über uns denken. 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7 bis 9. Obwohl ich wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe, schreibt Paulus hier, doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und der mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Es gibt verschiedene Briefe von Paulus im Neuen Testament. Manche schreibt er an eine ganze Gemeinde, manche schreibt er an einzelne Personen. Ich habe das gelesen und dachte mir, erst das safe ein Brief an Titus oder vielleicht Philemon. An einen der, wo er der Mentor war, wo er viel in die rein investiert hat, wo man auch mal ehrlich wird, mal richtig sagt, wie es einem eigentlich geht. Aber ist es nicht so? Dieser Brief oder was er da schreibt, ist ein Brief an eine ganze Gemeinde. Er wusste, dieser Brief, er wird nicht nur von einer Person gelesen, er wird von einer ganzen Gemeinde gelesen, er wird vorgelesen vor allen. Und was er hier beschreibt ist, hey, ich habe etwas, ein Dorn, und der geht nicht weg. Und ich habe dafür gebetet und der ist trotzdem nicht weggegangen. Und ich dachte mir so, krass, Paulus, dir war wirklich egal, was die anderen von dir denken. Du hättest das doch gar nicht erzählen müssen. Aber er wusste, dass er ein Apostel Christi ist. Und weil er das wusste, war ihm ganz egal, was die anderen von ihm denken. Und deswegen konnte er mit einer Confidence schreiben, hey, da ist etwas in meinem Leben, was ich nicht verstehe, was auch nicht weggeht, was immer noch da ist, was mich schwach macht. Aber es ist mir egal, was ihr dazu denkt. Ich weiß, ich bin ein Berufener von Jesus Christus. Und ich glaube, diese Haltung, die kommt aus Demut und sie setzt so viel in uns frei, wenn wir aufhören zu überlegen, was denkt denn der rechts von mir, was denkt denn der links von mir, wenn ich aufs College gehe, was denken meine Eltern, keine Ahnung, all diese Dinge. Ich glaube, es ist so wichtig und Demut lädt uns ein, immun zu sein für das, was andere denken. Wir sind schon bei Punkt Nummer 6. Demut lässt keine Dunkelheit zu. Wenn wir nicht demütig sind, fangen wir an, Dinge in unserem Leben zu verstecken. Alles, was du versteckst in deinem Leben, wird dich zerstören eines Tages. Ich will es dir so deutlich sagen, wie du es jetzt gehört hast. Alles, was du versteckst in deinem Leben, jede Sünde, jede Sache, die du versteckst in deinem Leben, sie wird dich auf früher oder später, wird sie dich zerstören. Und wenn ich demütig bin vor Gott, dann bin ich verletzlich. Ich bringe die Dinge ans Licht. Stell dir mal vor, dein Leben ist wie ein Haus. Du hast verschiedene Zimmer in deinem Leben und du merkst, da ist irgendwo ein dunkler Fleck. Was Stolz macht ist, es hängt ein Bild davor oder es schiebt die Kommode einen Meter nach rechts, sodass es erstmal nicht auffällt. Wenn jemand kommt, niemand schaut hinter die Kommode, oder? Also die wenigsten Gäste schieben deine Kommode zur Seite und sagen so, ah, was ist denn hier hinter der Wand? Passiert eher selten. Was Demut macht, ist in dem Moment, wo ein bisschen Dunkelheit hineinkommt, etwas passiert, Sünde in dein Leben kommt, dann knipst sie das Licht an, strahlt voll drauf und sagt, Herr, schau mal, da habe ich was getan, was nicht in Ordnung war. Und plötzlich verliert diese Sache an Kraft in unserem Leben. Wenn ich anfange, dunkle Ecken in meinem Leben zuzulassen, wenn du anfängst, dunkle Stellen in deinem Leben zuzulassen, dann gibst du dem Teufel die Erlaubnis, dich daran oder damit zu erpressen und damit zu spielen. Aber unser Job ist es, diese Dinge zu ownen, Verantwortung zu übernehmen für die dunklen Flecken in unserem Leben. Und Demut ist der erste Schritt dazu, zu sagen, hey, ich hab's verrockt, ich hab's nicht hinbekommen. Danke, Jesus, dass deine Gnade neu ist. Mein siebter Punkt, und ich hoffe dann, merkt dein Herz, wie gut es ist, sich nach Demut auszustrecken. Spätestens jetzt beim siebten Punkt. Demut bringt dich an einen Ort, an den du ohne niemals kommen würdest. Wenn du an Mose denkst, ich weiß nicht, an welche Geschichte du denkst, aber eine Geschichte von Mose, die ich liebe, ist diese Geschichte, wo er die Herrlichkeit Gottes sieht. Gott nimmt ihn mit auf den Berg, er stellt ihn in so einen Felsspalt rein und er sagt, und Mose möchte die Herrlichkeit Gottes sehen und Gott sagt, hey, ich kann dich mir nicht zeigen, du würdest sterben, aber ich ziehe an dir vorüber, ich halte meine Hand über dein Gesicht, aber ich ziehe an dir vorüber und du kannst mich von hinten kurz sehen. Und Mose sieht die Herrlichkeit Gottes. Aber wenn du davor liest, wir haben ja gelesen, Mose war ein demütiger Mann, aber vorher gibt es eine Situation, da hat er sich nicht so verhalten, wie Gott das von ihm erwartet hat. Er hat aus eigener Initiative und Kraft zweimal auf so einen Stein geklopft und Wasser kam heraus, aber das war nicht, was Gott von ihm wollte. Und kurz darauf lesen wir, dass der Herr ihn auf den Berg geführt hat und ihm seine Herrlichkeit gezeigt hat. Und wisst ihr, was dazwischen liegt? Dazwischen liegt, dass Gott zu Mose gesagt hat, du wirst nicht in das verheißene Land kommen. Du hast das Volk Israel durch das Rote Meer geführt, aber aufgrund dieser Sache werde ich dich nicht hineinlassen in das verheißene Land. Ganz ehrlich, ich glaube, mir wäre ganz schön der Kragen geplatzt. Ich hätte mir gedacht, hey Gott, was habe ich alles für dich gemacht? Und jetzt habe ich eine Sache mal leicht verhauen und jetzt darf ich nicht ins verheißene Land? Das war nicht Moses Reaktion. Moses Reaktion war, dass er gesagt hat, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Er ist an einen Ort gekommen auf diesen Berg, weil er demütig war und er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen, weil er demütig war. Demut bringt dich an einen Ort, an den du ohne niemals kommen würdest. Wie werde ich also demütig? Die dritte Frage, die ich heute Abend beantworten will. Wie werde ich demütig? Demut startet mit Selbstwahrnehmung. Das ist mein erster Punkt. Ich schiebe den nur ganz kurz vorneweg. Demut startet mit Selbstwahrnehmung. Die Bibel sagt, demütige dich selbst. Aber dafür musst du erstmal checken, ich brauche das. Ich muss mich demütigen. Wenn du denkst, ich bin ultra demütig, demütigst du dich ja nicht. Deswegen, Demut startet mit Selbstwahrnehmung. Und ich habe einen neuen Rhythmus in meinem Leben etabliert. Ich habe mir jetzt ein paar einzelne Tage mal freigenommen, wo ich versuche, einmal die letzte Woche zu reflektieren und dann den letzten Monat zu reflektieren und mich selbst wahrzunehmen, was hat Gott denn getan? Aber wo sind auch Dinge in meinem Leben, wo Gott noch was tun will? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das immer wieder tun. Dass wir erkennen, hey, wir brauchen es in unserem Leben, dass wir uns demütigen vor Gott. Und ich habe eine kurze Story aus der Bibel noch zum Abschluss mitgebracht. Die steht im Johannesevangelium Kapitel 3 in Vers 25 folgende. Und es ist die Geschichte von Johannes dem Täufer. Und es sind nur kurz 3-4 Verse, deswegen lass uns die einmal zusammen lesen und dann... Ich finde, man sieht so cool daran, wie wir demütig werden können. Weil Johannes, der war schon ein krasser Typ. Deswegen Johannes 3, Vers 25. Eines Tages fingen die Jünger des Johannes ein Streitgespräch mit einem Juden über die Reinigungsvorschriften an. Daraufhin kamen sie zu Johannes und sagten, Meister, der Mann, den du auf der anderen Seite des Jordans begegnet bist, Jesus, und auf den du hingewiesen hast, der tauft auch Menschen. Und anstatt zu uns zu kommen, gehen nun alle zu ihm. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben wird. Ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten. Mehr nicht. Wie werde ich demütig? Zweitens, erinnere dich, wo alles herkommt. Die Situation ist folgende. So wie Jesus Jünger hatte, das kennst du vielleicht, hatte Johannes auch Jünger. Und Johannes war ein krasser Typ. Und wenn du ein Jünger von Johannes warst, dann hast du schon was von dir gehalten. Du warst so, ich bin ein Jünger von Johannes. Das ist schon ein guter Flex. So waren die also da unterwegs. Und plötzlich gibt's einen anderen Dude und der hat auch Jünger. Und plötzlich gehen alle, die vorher die letzten Jahre immer zu dir und zu Johannes gegangen sind, gehen plötzlich zu dem anderen Typen. Und die denken sich so, hä? Johannes, mach mal was. Schau mal, dein Spitzname ist Johannes der Täufer. Es heißt nicht Jesus der Täufer. Steh doch mal zu deinem Spitznamen. Dreh doch mal dafür ein. Hier ist einer, der steht dir einfach die Show, Johannes. Das kann doch nicht sein. Was ist denn jetzt mit uns? Ich glaube, ehrlich gesagt, sie haben an ihren Ruf gedacht. Wir sind jetzt vielleicht nur noch beim zweitcoolsten Dude unterwegs. Aber wir wollen wieder bei dem sein, wo es wirklich abgeht. Und das Ding ist, bis zu einem gewissen Punkt hatten sie sogar recht. Jesus selbst sagt einmal über Johannes, dass es keinen Größeren gibt, der bis zu diesem Zeitpunkt auf der Erde gelaufen ist und von einer Frau geboren wurde als Johannes. Sie hatten also recht, indem sie gesagt haben, Johannes, du bist nicht irgendwer, du bist schon ein krasser Typ. Johannes hätte also jedes Recht aus unserer Sicht gehabt, mit Stolz zu antworten und zu sagen, ja, ihr habt recht, ich bin ein krasser Typ. Ich bin Johannes der Täufer, nicht Jesus der Täufer. Ich rede mal mit ihm. Aber was ist seine Antwort? Er sagt, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben ist. Er hatte verstanden, alles, was er hat, an Autorität, an Gefolgschaft, an Macht, an Einfluss, alles ist ihm von Gott gegeben. Alles in deinem Leben an Geld, an Besitz, an Macht. Alles, was du hast, es ist dir von Gott gegeben. Und ich musste wieder an diese Geschichte von Mose denken, als er durch das Rote Meer das Volk Israel durchgeführt hat. Stellt euch mal vor, malt euch mal die Situation kurz vor Augen. Da laufen 600.000 Leute durch dieses Rote Meer durch, Mose auch. Dann sind alle durch, dann kommen plötzlich die Ägypter mit ihren Streitwagen an, gehen auch rein und zack, das Meer geht zu und alle sind von den Ägyptern sind alle tot. Stellt euch mal vor, Mose hätte sich dann hingestellt auf so einen Stein und hätte gesagt, hört, hört, Volk Israel, ich habe euch das Meer geteilt, ich habe die Ägypter besiegt, ich bin so ein krasser Typ. Das wäre doch völlig absurd gewesen. Jeder hat gecheckt, dass es Gott war, der das getan hat. Und trotzdem laufen wir manchmal rum in unserem Leben. Gott tut etwas und nachher sind wir der Hero in der Geschichte. Hey, ich habe so krass lang auf meinen Knien gerutscht und dann ist irgendwas passiert. Hey, es war Gott, aus von dem alles kommt. Es ist Gott, der den Unterschied in deinem Leben gemacht hat. Es ist Gott, der in einem Moment alles verändert. Wir fahren jedes Jahr aufs Power-Up, auf dieses Sommercamp für Jugendliche. Und ganz ehrlich, wir machen uns viele Gedanken, was wir alles machen könnten, coole Spiele, all diese Sachen. Aber es ist ein Moment mit Gott, der alles verändert. Nicht das beste Spiel, nicht die coolsten Freundschaften, whatever, sondern es braucht diesen einen Moment, wo Gott kommt und spricht und alles verändert. Nach jedem Sonntagabend Gottesdienst in Mainz, für den ich verantwortlich bin, wenn wir hören, oh, das ist passiert und das ist passiert, sage ich immer eine Sache, hey, lasst uns richtig verbuchen. Ehre, wem Ehre gebührt. Und die Ehre gebührt ihm. Die Ehre gebührt ihm. Vor einiger Zeit bei der ersten Shout-Conference in London waren meine Frau und ich da. Und in einem Moment hat Gott so krass zu uns beiden gesprochen, dass wir gemerkt haben, es ist jetzt der Moment, unser Leben nochmal neu auf den Altar zu legen und hinzulegen und zu sagen, hey, tu, was immer du tun willst mit unserem Leben. Und es ist nochmal so ein Startpunkt von der Reise gewesen, die wir die letzten 5 Jahre so gemacht hatten. Und die Conference war mega, Praise war Hammer, alles war mega gut. Aber was den Unterschied gemacht hat, ist dieser eine Moment mit Gott, wo wir verstanden haben, hey, unser Leben ist von Gott. Wenn wir es ihm hinlegen, wir geben ihm nur zurück, was er uns zuerst gegeben hat. Wie werden wir demütig, indem wir uns erinnern, wo alles herkommt? Mein dritter Punkt dazu ist, akzeptiere, du bist nicht Jesus. Vers 28, was sagt Johannes? Ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Christus. Das heißt, wenn ich euch jetzt fragen würde, würden wahrscheinlich die wenigsten sagen, ich bin Jesus. Aber manchmal verhalten wir uns so, als wären wir es. Wir denken vielleicht doch manchmal in unserem Herzen ganz ein bisschen, wir sind das Zentrum statt Jesus. Mir ist ein Sprichwort eingefallen, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe es auch letztens nämlich gedacht, so im Januar. Ich habe das Gefühl, ich trage die ganze Last der Welt auf meinen Schultern. Das ist so stolz. Das ist so stolz. Jesus trägt die ganze Last der Welt auf seinen Schultern und ich bin zum Glück nicht Jesus und du auch nicht. Es ist gar nicht mein Job, alle Antworten zu haben. Es ist nicht mein Job, die Last zu tragen. Das hat er doch schon getan. Was ist denn mein Job? Zurück zu Micha 6, Vers 8. Mein Job ist es, demütig zu wandeln mit Jesus. Und wisst ihr, Johannes erkannte seinen Auftrag. Er wusste, was sein Platz ist. Er wusste, er ist nicht der Christus, aber er wusste auch, er ist der, der ihm den Weg bereiten soll. Was wir also brauchen, zu verstehen, wir sind nicht Christus, aber wer sind wir denn? Und das finden wir raus, wenn wir die Stimme des Königs hören. Und das ist mein vierter und letzter Punkt, und damit will ich schließen und die Band kann auf die Bühne kommen. Mein vierter Punkt ist, höre die Stimme des Königs. Vers 29, den habe ich euch vorher nicht vorgelesen, aber den lesen wir jetzt. Wo die Braut hingeht, da ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, der dasteht und ihm zuhört, freut sich an der Stimme des Bräutigams. Darüber freue auch ich mich und meine Freude ist nun vollkommen. Wisst ihr, das Bild, was hier gemalt wird, ist die Braut Christi. Die Braut, das ist die Gemeinde, das sind wir. Und der Bräutigam ist Jesus selbst. Aber es gibt jetzt noch eine dritte Person in dieser kleinen Geschichte. Und das ist der Freund des Bräutigams. Ich stelle mir das so vor wie der Best Man, der Trauzeuge. Und dieser Trauzeuge, das ist in dem Fall Johannes. Aber ich glaube, es ist auch, bist auch du und es bin auch ich. Weil Jesus nennt uns nicht nur seine Diener, nicht nur seine Nachfolger, nicht nur seine Schafe. Er nennt uns seine Freunde. Er sagt, du bist mein Freund. Und als Freund erfreuen wir uns, wenn wir die Stimme unseres Bräutigams hören oder wenn wir die Stimme unseres Freundes hören. Wir freuen uns. Aber die Stimme Gottes können wir nicht hören, wenn wir uns die ganze Zeit über uns selbst Gedanken machen. Die Stimme Gottes können wir dann hören, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und das schließt für mich den Kreis vom Anfang, von dem, was Pastor Francesco gesagt hat. Stolz ist das Ergebnis von vernachlässigtem Gebet. Gebet aber, das Hören der Stimme Gottes, das Hören der Stimme unseres Königs, das hält uns demütig. Und ich glaube, wir brauchen alle Demut in unserem Leben. Und ich würde gerne zum Ende zusammen mit uns beten. Und dazu möchte ich dich ermutigen, einmal aufzustehen und deine Augen dann zu schließen. Und deine Hände auszustrecken vor dir, wenn du deine Augen zugemacht hast. Und einfach zuzuhören, was ich zu dir sage oder was ich bete. Weil ich glaube, es ist ein Gebet für dich. Jesus, ich danke dir, dass du der Christus bist. Bitte gib uns echte Demut und bitte bewahre uns vor Stolz. Jesus, bitte bring uns bei, den anderen hochzuheben und erinnere uns daran, dass der Weg nach oben immer zuerst nach unten führt. Jesus, bitte lass uns wandeln mit dir, deine Wege gehen und mach unser Herz demütig. Amen. Und während wir unsere Augen geschlossen halten, will ich dir noch erzählen von Jesus Christus und dem, was er getan hat. Er hat sich gedemütigt. Er hat die größte Demütigung ertragen, die wir uns vorstellen können. Er kommt vom Vater hier auf diese Welt und er legt sein Leben hin für dich und mich. Er demütigt sich, er wird bespuckt, er wird geschlagen, ihm wird lächerlicherweise eine Dornkrone auf seinem Kopf gesetzt und es wird Spott über ihn getrieben. Weißt du wieso? Weil er dich so sehr liebt und weil du es ihm wert warst, diese Demütigung auf sich zu nehmen. Und weißt du, in diesem Moment vor 2000 Jahren, als Jesus ans Kreuz gegangen ist und an dem er gestorben ist, das ist nicht irgendwas, das ist nicht einfach irgendwer, der da am Kreuz gestorben ist, sondern das ist ein Wendepunkt in der Geschichte, der Wendepunkt in der Geschichte und es kann dein Wendepunkt werden. Weil dieser Tod am Kreuz und die Auferstehung von Jesus Christus am dritten Tag, sie haben Kraft bis heute. Und wenn du heute Abend hier bist und du merkst, du hast dich immer auf dich selbst verlassen, auf deine eigene Kraft. Du bist deine eigenen Wege gegangen. Aber heute Abend möchtest du dich entscheiden, dich zu demütigen vor unserem Gott und zu sagen, Herr, vergib mir. Ich habe mein Leben alleine gelebt, aber ich möchte es jetzt nur noch unter deiner Herrschaft leben. Wenn du das bist, dann kann ich dir sagen, Jesus Christus, er ist jetzt hier und er möchte in dein Leben hineinkommen. Und wie er das tut, ist, indem du ihn einlädst. Und während wir alle die Augen geschlossen haben, möchte ich bis drei zählen. Und wenn du sagst, ich bin hier, ich möchte diese Entscheidung heute treffen, dann heb deine Hand bitte ganz hoch, sodass wir gemeinsam beten können und Jesus Christus in dein Leben kommt. Und eins, Jesus Christus ist heute Abend hier. Zwei, er ist für dich ans Kreuz gegangen, gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden, dass der Weg zum Vater wieder frei ist. Und drei, wenn du das bist, der heute Abend diese Entscheidung treffen will, sein Leben Jesus zu geben, dann heb jetzt deine Hand hoch, sodass ich sie sehen kann als ein Zeichen, als ein sichtbares Zeichen, dass du dich mit Jesus verbinden willst. Ist jemand heute Abend hier, der sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen? Ich habe jetzt keine Hand gesehen, deswegen möchte ich noch ein anderes Gebet einfach anschließen. Und Jesus, ich bete, dass du uns die Kapazität in unserem Herzen gibst, dass wir uns demütigen und unabhängig machen von der Meinung von anderen. Jesus, ich bete, dass dieser Teil in Demut, nämlich Mut, dass er groß wird in unserem Herzen. Und dass wir mutig sind an unseren Arbeitsplätzen, auf der Uni, wo auch immer wir unterwegs sind, uns zu demütigen, unser Ansehen hinzuwerfen und zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Und das sind Menschen, die dich brauchen. Und Jesus, so bete ich, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns Mut gibst, dein Zeuge zu sein. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.